Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Idee der Freiheit und der freien Entfaltung jedes Menschen hat eine lange Geschichte. Sie ist im Grundgesetz verankert, im Grundgesetz der Bundesrepublik und prägt unser Zusammenleben und unsere Lebensstile. Diese Idee hat seit der Pandemie aus gesundheitspolitischen Gründen nun ein paar Klammern. Bis auf Weiteres ist die Freiheit, die wir kannten, eingeschränkt, wogegen es auch Protest gibt, was die liberale Demokratie ja auch zulässt. Andernorts, wie in Brasilien, Ungarn oder den USA, das ja geradezu paradigmatisch für die Idee der Freiheit steht, war freie Entfaltung, war der Liberalismus allerdings schon vor Corona unter Druck. Der Rechtsphilosoph Christoph Möllers, der an der Berliner Humboldt-Universität öffentliches Recht lehrt, hat sich Gedanken zum Freiheitsbegriff und zum Liberalismus gemacht. Ich habe ihn gefragt, wie man das Problem zunächst mal formulieren könnte.
Ja, das ist eine Frage erstmal, würde ich sagen.
Genau.
Und es ist nicht ganz einfach zu beantworten, denke ich, denn wir streiten uns im Prinzip natürlich immer schon darum, wo eigentlich das Problem liegt. Nicht? Das sehen wir im europäischen Kontext sehr, sehr genau. Und die Frage, wie man das Problem formuliert, ist also in gewisser Weise deswegen, glaube ich, Teil des Problems. Ich gebe Ihnen mal so eine Antwort, weil wir im Prinzip eine liberale Gesellschaft nie wirklich auf festen Grundlagen aufbauen, sondern eigentlich eher auf so einer gemeinsamen Problemdefinition und aus der Auseinandersetzung darüber, wo das Hauptproblem gerade ist.
Wie würden wir das Problem denn, wenn wir jetzt mal nur auf Deutschland gucken, nach Ihrer Meinung am besten formulieren? Was ist das Problem?
Ich bin mir gar nicht sicher, wenn ich nur auf die Bundesrepublik gucken würde, ob ich das Problem überhaupt als Problem bezeichnen würde. Ich kann sagen, wir haben im Moment natürlich eine Polarisierung des politischen Diskurses, wir haben eine Verschärfung der Auseinandersetzung, wir haben zweifelnde Loyalitäten im öffentlichen Dienst bei Polizisten, wir haben irgendwie die AfD, wir haben eine Menge kleiner oder auch mittlerer Probleme, aber ich glaube nicht, dass wir so ein richtiges systemisches Problem haben. Man könnte, glaube ich, wenn man sich nur die Bundesrepublik anguckt, auch sagen, das ist eine Normalisierung. Das ist das, was wie ein politisches System halt ist. Es gibt immer ein paar Leute, die sind radikal, ein paar Leute, die sind total dagegen. Sorgen macht es mir eher in so einem globalen Kontext, in dem wir dann sehen, dass wir diese Entwicklung sozusagen nicht in so eine Normalität wieder einbauen können, sondern in der dann halt das System irgendwie umkippt. Nicht? Ich brauche jetzt nicht die üblichen Beispiele zu nennen, aber klar ist natürlich, dass wenn wir sehen, dass sozusagen die politische Kommunikation nicht mehr so funktioniert, wie wir es in den USA beobachten können, auch in Großbritannien, gar nicht zu reden jetzt von Ländern wie Ungarn, gar nicht zu reden von der Türkei oder den Philippinen oder anderen Ländern in Asien, dann haben wir auf einmal ein Problem, das sich sehr ähnlich sieht in ganz unterschiedlichen Ländern. Und das macht mir dann in der Tat Sorge. Und da kann man natürlich relativ einfach bezeichnen, wir haben keine unabhängige Justiz mehr, wir haben teilweise keine Wahlen mehr, die sozusagen fair sind. Potentaten richten sich, werden zwar demokratisch gewählt, aber richten sich in einem System ein, in dem sie nicht mehr abgewählt werden können. Ich denke, die Diagnosen sind dann relativ einfach zu stellen.
Sie beschäftigen sich ja in Ihrem neuen Buch Freiheitsgrade mit dem Begriff des Liberalismus. Müssen wir den Begriff neu denken angesichts staatlicher Reglementierungen in bisher ungekanntem Ausmaß, die wir ja im Prinzip auch global haben?
Also ich würde es eher andersrum sagen. Also ich bin zu dem Begriff eigentlich gekommen, weil ich sehr viel gelesen habe über die Probleme, über die wir gerade geredet haben. Und es gibt eine ganze Literaturgattung, die so vom Ende der Demokratie her denkt und das dann beschreibt. Und das fand ich so ein bisschen langweilig. Mich interessierte eigentlich eher die Frage, was verteidigen wir eigentlich? Also was wollen wir eigentlich? Nicht so sehr, wogegen richten wir uns jetzt? Und da kam mir der Begriff des Liberalismus relativ schnell natürlich auf den Tisch, weil sowohl die Gegner als auch die Anhänger am Ende doch eher zu diesem Begriff greifen, um eine Unterscheidung zu ziehen zwischen sozusagen Systemen, vielleicht auch wie dem der Bundesrepublik und autoritären Systemen. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, habe gesehen, wie unglaublich bunt die Geschichte des Liberalismus ist, wie schwer es ihn auf den Begriff zu bringen ist.
Sie ist ja auch voller Widersprüche.
Sie ist voller Widersprüche, man kriegt es nicht festgenagelt. Und dann ist mir auch nochmal, glaube ich, mehr und mehr klar geworden, dass es mit der staatlichen Regulierung als Gegenbegriff zum Liberalismus vielleicht gar nicht so gut funktioniert, sondern ideengeschichtlich und systematisch ist der Liberalismus immer an starken Staaten orientiert gewesen. Er brauchte eigentlich eine starke politische Herrschaft, um sozusagen überhaupt erstmal sich selber zu definieren. Und er ist auch nicht per se dagegen in vielen Ausprägungen. Das ist eher ein neuerer Diskurs, den wir führen, so mit Blick auf Neoliberalismus. Und dann wäre die zweite Frage, ob wir wirklich sagen könnten, der Staat reguliert heute beispiellos mehr als früher. Das weiß ich auch gar nicht unbedingt. Ich denke, die Errungenschaften des Liberalismus bestehen nicht zuletzt darin, staatliche Herrschaft zu formalisieren und besser beobachten zu können, ihnen sozusagen eine nachvollziehbare, kontrollierbare Form zu geben. Und da würde ich immer noch sagen, sind wir jedenfalls in den westlichen Demokratien immer noch, auch trotz gewisser Rückschläge, viel weiter, als wir es jemals waren. Und da gehen in gewisser Weise eine formalisierte, verrechtlichte staatliche Herrschaft und liberale Ideen erstmal Hand in Hand.
Wenn es um staatliche Regulierungen geht, das ist ja im Moment doch genau eigentlich der Punkt, der gerade am Wochenende stark aufgegriffen wird in Demonstrationen, wo sich eben gegen diese staatlichen Regulierungen gewehrt werden will, soll. Und das endet ganz oft in einem, das wollen wir nicht. Und da wäre die Frage, was ist eigentlich dieses Wir und was ist das überhaupt für eine Aussage, das wollen wir nicht? Ist das quasi eigentlich auch ein Zeichen für Entpolitisierung, einfach etwas abzulehnen, ohne eine Idee zu haben, was man eigentlich will?
Naja, ich würde vielleicht nochmal eine geteilte Antwort geben. Also auf der einen Seite würde ich denken, gerade jetzt am letzten Freitag, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt haben, waren ja doch Demonstrationen für etwas und durchaus auch vielleicht für staatliche Regulierung, nicht wahr? Also für die Regulierung sagen der Luftverschmutzung und damit für die Sicherung irgendwie der Zukunft. Deswegen darf man, glaube ich, gar nicht mal sagen, dass die Leute jetzt nur gegen staatliche Regulierung auf die Straße gehen. Sondern was sie, glaube ich, schon erkennen, ist, dass wir einem vielleicht kurzfristigen Freiheitsbegriff halt auch längerfristige Freiheitsperspektive entgegensetzen müssen. Weil wenn bestimmte Dinge nicht jetzt geregelt werden, und das gilt für die Pandemie vielleicht genauso wie für den Klimaschutz, dann werden sie irgendwann sozusagen so schwer zu kontrollieren sein, dass die Freiheitsverluste viel, viel größer sind, ohne irgendeine Form von Regulierung. Ich denke, diesen Gegensatz, der jetzt nicht dafür spricht, einfach maßlos zu regulieren, aber diese Dialektik, die muss man, glaube ich, erstmal immer im Blick haben. Dann würde ich als zweiten Teil sagen, na klar, also gegen etwas zu sein, ist erstmal, glaube ich, schon in der liberalen Gesellschaft immer auch legitim. Man kann erstmal sagen, ich will das nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Akt von Freiheit, auch zu sagen, ich will etwas nicht, ohne dafür immer Gründe angeben zu müssen. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, wenn man etwas sehr grundsätzlich ablehnt, wenn man ein politisches System ablehnt und bekämpft, dann bekommt man halt dann auch immer eine Perspektive, in der man vielleicht ein anderes System bekommt, das noch schlimmer ist. Und es ist dann jedenfalls dann unpolitisch oder depolitisiert, wie Sie gesagt haben, wenn man das dagegen nicht irgendwie mit einer sagen, positiven Perspektive verbindet. Nicht? Also kann sagen, das ist das große Problem des kommunistischen Erbes, dass es halt die Weimarer Republik auch bekämpft hat und auch dafür verantwortlich war, dass der Nationalsozialismus kam. Und so sind natürlich alle irgendwie auch dafür verantwortlich, jedenfalls wenn sie sehr grundsätzlich politische Kritik äußern, zu sehen, was denn an die Stelle dessen gesetzt werden soll, in dem sie gerade leben.
Aber wenn wir jetzt mal die beiden Beispiele nehmen, die Proteste gegen die Klimapolitik und Proteste gegen die, sagen wir mal, Corona-Politik, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass in Bezug auf das Klima weiß man eigentlich, welche Entscheidungen getroffen werden müssen. Das ist relativ klar, weil es da auch schon eine längere Forschung zu gibt. Bei der Pandemie ist das eben nicht klar. Da werden eben auch, und das hat uns ja der Verlauf der letzten Monate gezeigt, auch mal falsche Entscheidungen getroffen. Das gehört ja aber eben auch zu einer eigentlich Demokratie dazu, dass Entscheidungen jeweils dann oder auf der Höhe der Erkenntnisse getroffen werden. Also inwiefern werden hier vielleicht auch politische Entscheidungsprozesse falsch verstanden?
Klar, werden sie falsch verstanden. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das jetzt beim Klima so viel anders ist. Nicht mal, wir haben, glaube ich, im Klima machen wir, glaube ich, permanent Fehler. Vielleicht sind die Fehler, die wir beim Klima machen, viel dramatischer und viel größer als die,
ja, aber
die
wir da wäre es doch einfacher im Prinzip. Da weiß man ja, welche Maßnahmen man ergreifen muss, um zum Beispiel die Luft sauberer zu bekommen.
Klar, ganz aber einfach. Auf eine sehr grobe Art und Weise. Nicht? Also wenn man sieht, wer dann die Folgen trägt, wer die Kosten übernimmt, welche Staaten welche Anteile haben, was historische Lasten angeht, wird es auf einmal auch wieder sehr, sehr kompliziert. Nicht? Also man kann sagen, klar, weniger Luftverschmutzung, aber wenn man das operationalisiert, wird es ja doch ziemlich schwierig. Ich würde auch sagen, klar, also es ist wichtig, dass auch die Pandemiekritiker sozusagen verstehen, dass man mit vorläufigem Wissen arbeiten muss und dass eine freie Gesellschaft eigentlich immer experimentiert und immer Trial and Error macht bei jeder Regulierung. Ich glaube, was so ein bisschen ein Problem ist, ich will jetzt gar nicht die Pandemie-Leugner verteidigen, ich überlege nur, was treibt eigentlich solche Leute um. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist dabei, dass der Staat sich natürlich in der Pandemiebekämpfung auf einmal als unglaublich handlungsfähig erwiesen hat. Also auf einmal kann sagen, das Land zugemacht werden. Ich halte das im Ergebnis auch für richtig.
Aber es widerspricht der Idee des Liberalismus?
Auch nicht das unbedingt. Jedenfalls nicht, wenn man sich darauf kollektiv geeinigt hat und wenn man sieht, dass es gerade auch einem längerfristigen Freiheitszweck dient, nicht wahr? Also dem Zweck irgendwie mit der Bekämpfung der Erfolgreichen dann auch weitermachen zu können. Ich glaube nur, wenn man sehr oft damit konfrontiert wird, dass der Staat eigentlich nicht wirklich handeln will oder kann, viele Sachzwänge, viele Interessen, wenn wir auf einmal das normale Geschäft der Demokratie sehen, in dem alles sehr kleinteilig funktioniert, dann ist es zumindest erstmal überraschend, wie radikal und schnell der Staat hier gehandelt hat. Und ich glaube, das zu vermitteln, ist nicht so ganz einfach. Und das dürfte auch sehr viele Proteste hervorgerufen haben.
Ich will noch einmal auf die illiberale oder vielleicht auch antifreiheitliche Politik zurückkommen, wie wir sie gerade in den USA sehen, seit Donald Trump Präsident ist. Also was wir ja im Moment sehen, diese verheerenden Brände an der Westküste, oder zumindest haben wir sie gesehen, sie sind jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, da ist ja so ein wirklich apokalyptisches Bild entstanden. Und dieses Bild, das hat Donald Trump in seiner Inaugurationsrede eigentlich genauso gezeichnet. Braucht der Illiberalismus eigentlich die Apokalypse?
Das ist eine interessante Frage. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich glaube, es ist eine sehr amerikanische Form von Illiberalismus, der die Apokalypse braucht, weil die Amerikaner natürlich einerseits eine ganz andere Vertrautheit mit Naturkatastrophen haben und andererseits natürlich generell, auch wenn sie nicht illiberal ist, ihre Politik immer sehr dramatisch inszenieren. Sehen wir uns den Orbanschen Illiberalismus in Ungarn an, dann würden wir sagen, nichts von Apokalypse, der braucht einfach nur eine gut funktionierende, korrupte Struktur mit irgendwelchen Geldgebern, die ihm sozusagen es ermöglichen, weiterzumachen und gleichzeitig ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Akzeptanz sich zu erkaufen. Also mir scheint das schon sehr amerikanisch zu sein tatsächlich, das so zu machen. Und es wäre, würde sich in anderen Ländern, vielleicht auch gerade in kontinentaleuropäischen Ländern, auch nicht so gut verkaufen.
Dann schauen wir am Schluss dann doch nochmal auf die deutsche Demokratie oder sagen wir mal vielleicht die europäische Demokratie. Könnte man als Fazit vielleicht festhalten, dass die freiheitliche Demokratie wie im Grunde genommen ein Kind behandelt werden muss, also dass man nachsichtig sein muss, weil Fehler gemacht werden, weil Politik eben, wie gesagt, nur auf der Höhe des jeweiligen Erkenntnisstandes betrieben werden kann?
Och, ich finde, nachsichtig sollte man ja nicht nur mit Kindern sein und Fehlern sollte man auch nicht nur Kindern vergeben, sondern auch Erwachsenen. Nein, nein, das finde ich eigentlich nicht. Also ich denke, der Kindervergleich ist vielleicht doch nicht so glücklich, weil ich glaube, gerade im Gegenteil, dass wir uns gegenseitig als mündig behandeln sollten, und das ist ja nun auch eine alte Idee. Das betrifft auch Politikerinnen, Politiker und das allgemeine Publikum. Ich glaube, ein Problem, was wir auch in der deutschen, aber auch generell im demokratischen Prozess haben, ist, dass der politische Prozess so ein bisschen Angst hat vor den Wählerinnen und Wählern, vor dem Publikum, sich nicht damit auseinandersetzt, dass Politik ein Mandat hat, auch mal etwas zu machen, was unpopulär ist, und das dann auch offensiv zu vertreten. Insofern habe ich immer das Gefühl, Politik und Gesellschaft behandeln sich wechselseitig eher als unmündig, nehmen sich vielleicht nicht ernst genug und sind auch nicht bereit, sozusagen sich gegenseitig zu kritisieren. Hier liegt vielleicht eher das Problem.
Sagt der Rechtsphilosoph Christoph Möllers zum Problem der Freiheit und der Idee des Liberalismus.